Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast In Principio. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit euch durch die Fastenzeit gehen und nun am 5. Fastensonntag angekommen sind und wie gewohnt mit euch die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags besprechen. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich bin Christel Köhler und Neutestamentlerin. Wenn wir auf diese Texte des 5. Fastensonntags schauen, dann sind sie in gewisser Weise eine Fortsetzung des 4. Fastensonntags. Das machen wir eher selten, dass wir sagen, eigentlich müsst ihr diese beiden Folgen unbedingt nochmal nacheinander hören. Aber für diese beiden Wochen macht es auf jeden Fall Sinn, denn letztes Mal stand der Bogen über der Folge des Neuanfangens. Wir haben Geschichten gehört, gerade das vom verlorenen Sohn und barmherzigen Vater, wo das Alte quasi zurückgelassen werden soll und ein neuer Anfang möglich wird durch Versöhnung und Vergebung. Heute beschäftigen wir uns in gewisser Weise auch noch mit dem Neuanfang, aber eher mit der Frage, wie macht man denn dann weiter, wenn man neu anfängt? Beginne ich ganz neu? Ist alles andere, was alt war, vergeben und vergessen? Lerne ich was aus der Vergangenheit oder will ich das möglichst aus meinem Hinterkopf verdrängen? Das heißt, es geht heute um das Vergessen, aber auch um das Unvergessene.
Direkt in der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja, da sind wir im 43. Kapitel, werden uns zwei Dimensionen des Vergessens im Endeffekt mitgeteilt bzw. angeboten zum Nachdenken. Denn Vergessen ist nicht gleich Vergessen. Es gibt etwas, das man nicht vergessen darf und etwas, was man vergessen kann. Das hört sich sehr kryptisch an. Aber worum geht's? Bei der ersten Lesung sind wir wieder mal, wie oft bei prophetischen Lesungen, im Kontext des Exils. Israel hat gerade erfahren, durch die Zerstörung Jerusalems und durch die Exilierung, dass es Schwäche erleidet. Das lässt natürlich Fragen aufkommen. Ist dieser Gott stark? Ist dieser Gott überhaupt noch da? Und genau in diese Bresche springt das 43. Kapitel bei Jesaja mit eben genau dem Hinweis, ja, dieser Gott ist, das sind die Verse vorher, der Schöpfer Israels, der König Israels und der Erlöser Israels. Aber wie kann das denn sein? Die Leser sind angehalten, erstmal natürlich auf das Exil zu gucken und sozusagen die Ruinen und die Verzweiflung. Der Prophet aber möchte dem Volk Israel ein Gotteswort übermitteln, aber seine Einleitung geht erstmal ganz woanders hin in der Geschichte.
Der Text am Sonntag beginnt nämlich mit einer Redeeinleitung. So spricht der Herr, soll also ein Gotteswort präsentiert werden. Allerdings kommt dieses Gotteswort gar nicht direkt, sondern der Prophet erinnert nochmal daran, wer denn jetzt dieser Herr ist, der spricht. Und hier ist übrigens alles andere als vergessen, wofür dieser Herr steht. Denn der Prophet Jesaja macht an dieser Stelle deutlich, der Herr, dessen Wort wir gleich hören werden, ist ja der, der einen Weg durchs Meer bahnt, durch gewaltige Wasser, der Wagen und Rosse ausziehen lässt und so weiter und so fort. Er macht also das ganze Exodus-Bild auf. Der Herr, von dem hier gesprochen wird, ist der Gott, der Israel, sein Volk aus Ägypten befreit hat und der sogar eben diese Rosse und Wagen, wie wir es in der Exodus-Lesung hören, am Boden liegen lässt. Sie stehen nicht mehr auf, heißt es hier. Sie sind erloschen und verglüht wie ein Docht. Es ist also ein Herr, der die Ägypter zugrunde gehen lässt, um sein Volk zu retten.
Nicht nur das, sondern das Gottesbild geht hier noch einen Schritt weiter. Er wird sogar als derjenige bezeichnet, der einzige Gott, der auch dafür verantwortlich ist, dass die Ägypter überhaupt hinterherjagen, der Wagen und Rosse ausziehen lässt. Ganz, ganz deutlich wird gesagt, Gott ist der einzige Gott. Darum geht es auch im Kapitel 43 vorher. Und das heißt, er ist der Weltenherrscher. Alles, was passiert, passiert nach seinem Plan. Das lobt der Prophet hier.
Umso seltsamer ist es, wenn dann dieses Gotteswort, das hier quasi zitiert und sehr, sehr lange eingeführt wurde durch den Propheten, dann in Vers 18 heißt, denkt nicht mehr an das, was früher war. Das ist ja ein bisschen seltsam. Der Prophet bringt nochmal eine halbe Heilsgeschichte hier irgendwie mit rein und sagt aber dann als Gotteswort, denkt nicht mehr an das, was früher war.
Tja, da hat er sein Ziel verfehlt. Das Gotteswort was anderes, als erst, was er verkünden will. Nein, natürlich nicht. Worum geht's hier? Es ist genau die Frage, okay, was ist das große Bild? Das große Bild ist eben dieser Gott, der der Schöpfer, König und Erlöser Israels ist und sich als solcher bewahrheitet hat. Die Krise wird damit klein gemacht. Denkt einfach nicht mehr daran. Das ist auch der Trick, der hier rhetorisch gemacht wird. Die Exilierung, die Zerstörung Jerusalems wird gar nicht mehr genannt. Die wird sozusagen weggewischt vom Tisch. Denkt da gar nicht mehr dran. Darüber, wo ihr jetzt eigentlich gerade im Kopf denkt, denkt gar nicht mehr dran. Ihr seid jetzt bei dem Gott des Exodus. Und dieser Gott des Exodus wird sich wieder bewahrheiten, so wie er sich in der Vergangenheit bewahrheitet hat.
Das macht der Prophet sehr geschickt in diesem ja gar nicht so langen Text am Sonntag. Haben wir im Prinzip zwei Teile. Wir haben diesen Teil, der an Exodus erinnert. Dann haben wir diesen Scharnier, Vers 18, ne? Denkt nicht mehr. Und dann der zweite Teil dieses Textes am Sonntag ist ein Text, der eigentlich vollkommen auf das Thema Neuanfang, Neugehen, neues Leben abzielt.
Der Kontrast ist auch wunderbar formuliert. Siehe, nun mache ich etwas Neues. Schon sprießt es, merkt ihr es nicht? Er sagt also, das hat schon längst angefangen. Das ist keine ferne Zukunft. Dieser Gott handelt bereits. Ich handle bereits. Und er macht dann das wunderbare Bild auf von einer Wüste. Interessanterweise wird hier ein hebräisches Wort benutzt, was nicht nur Wüst bedeutet, sondern wirklich Trockenland. Ein komplett trockenes Land, komplett ohne Wasser. Und das wird jetzt durchflutet durch das Handeln Gottes, um eben ein Aufblühen zu ermöglichen. Und damit wird auch ein zweites Exodus-Bild aufgemacht. Die Wüste erblüht, durch die Wüste hindurch wird eben Israel wieder zu neuem Leben kommen und zu einem Ziel kommen, wo Gott es hinführen möchte. Und dieses Ziel war sehr geschickt eben vom Propheten am Eingang schon eingeleitet. Wir haben ja gerade über die lange Redeeinleitung hingeredet. Was hat der Prophet da gemacht? Er hat Gott gerühmt, einen Lobpreis gesprochen. Und das ist genau das Ziel Gottes. Das Volk, das ich mir geformt habe, wird meinen Ruhm verkünden. Gott wird wieder so handeln, dass sein Volk ihn rühmen wird. Der Neuanfang ist gelegt für einen neuen Lobpreis Gottes. Der Neuanfang kann geglaubt werden aufgrund dessen, was vorher passiert ist. Das, was im Exodus passiert ist, soll Israel niemals vergessen. Aber was im Exil passiert ist, das kann es sozusagen vergessen bzw. ersetzen durch seinen Glauben an den Auszug aus Ägypten. Ein bisschen anders ist es jetzt, wenn wir bei der zweiten Lesung einsteigen und wir mal bei Paulus ankommen, der den Neuanfang radikal definiert. Am Sonntag hören wir nämlich von Paulus folgende Aussage. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Kein Blick zurück.
So scheint es zumindest. Hier im dritten Kapitel des Philipperbriefes ist es aber doch auch gar nicht ganz so radikal, wie der Paulus es auf der einen Seite beschreibt oder uns hier in diesem Vers 13, den du, Till, gerade schon vorgelesen hast, eigentlich glauben lässt. Denn er sagt zwar, ich vergesse, was hinter mir liegt, ja, und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist, aber der Text am Sonntag erinnert schon nochmal an das, was war. Und zwar ganz geschickt, wie immer, von Paulus, der sagt, ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil die Erkenntnis Jesu meines Herrn alles überragt. Ich habe alles aufgegeben. Ich halte es für Unrat und so weiter. Also er spricht von einem Vergangenen, das er ja eigentlich total vergessen will, aber trotzdem hier nochmal sich in Erinnerung ruft, um zu sagen, dieses Alte, dazu braucht es einen radikalen Schnitt. Es geht um seine Lebensverwandlung, so könnte man vielleicht sagen, mit dem Damaskus-Erlebnis. Und er braucht die Klarheit des Vorhers, um das Nachher auch richtig zu begreifen.
Ich würde fast sagen, dass Paulus noch gar nicht bei dem Neuanfang komplett angekommen ist. Die Erkenntnis Jesu ist nämlich doch gar nicht abgeschlossen bei ihm. Das sagt er ja auch. Er strebt danach, er streckt sich aus. Und er sagt es wunderbar in Vers 10 auch, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden, indem ich seinen Tod gleichgestaltet werde. Er ist sozusagen immer noch beim Neuanfang und bei diesem Ändern seines Lebenswegs. Er ist klar entschlossen und er streckt sich aus, hatte ich gesagt. Aber es ist eben ein immer wieder neu hineinfolgen in das, was er da glaubt, gefunden zu haben und das eben sein Leben um 180 Grad gedreht hat.
Was ist es denn, was sein Leben um 180 Grad gedreht ist? Klar, es ist dieses Erlebnis in Damaskus, aber im Entscheidenden ist es das, was er erkannt hat vor Damaskus. Nicht, dass er eine Vision hatte, dass er was gehört hatte und so weiter, sondern das Erkennen geht ja, du hast es gerade schon mit vorgelesen, es geht darum, dass Paulus erkennt, Christus ist auferstanden. Also Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung. Die Tatsache, dass Christus Jesus nicht im Tod geblieben ist, ist ja das, was ihn überhaupt erst berufen kann, weil er begegnet ja dem Auferstandenen. Also das ist es, was er erkennen will. Und die Gemeinschaft mit seinen Leiden, indem ich im Tod gleichgestaltet werde. Okay, das gehört zur Auferstehung dazu, dass man auch aufs Leiden guckt und den Tod, durch den die Auferstehung ja überhaupt erst möglich wird. Aber Paulus sagt, seine Auferstehung ist im Prinzip die Grundlage, also die Auferstehung Jesu Christi, für die Hoffnung, die Paulus auf sich selbst hin hat, nämlich selbst auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Also die Verse 10 und 11 schlagen so einen Bogen von der Auferstehung Jesu Christi zur eigenen Auferstehung. Und das ist es eigentlich, was wirklich seine Kehrtwende, seine Lebenswende beinhaltet, dass er erkannt hat, in Jesus Christus ist derjenige sichtbar, der Gott des Lebens sichtbar, weil dieser eben, also dieser Jesus Christus, nicht im Tod blieb. Und das ist der Grund, warum ich nicht sagen kann, das ist ja nur irgendwie so ein neuer Weg, der sich da irgendwie, ja, die kann man eigentlich auch verfolgen und was auch immer, sondern hier ist etwas von Gott selbst am Werk und deswegen will ich das näher ergründen und das besser erkennen.
Und das ist, wie in der ersten Lesung, ein Blick zurück. Ein fester Anker in der Heilsgeschichte Gottes, wo er sagt, daran halte ich mich fest, das definiert meinen weiteren Weg.
Es ist nicht nur, es ist kein Anker in der Heilsgeschichte Gottes nur, sondern es ist eine persönliche Heilsgeschichte. Ich finde, das ist auch nochmal spannend im Gegenüber vielleicht auch zur ersten Lesung, wo der Bogen des ganzen Volkes aufgezeigt wird. Paulus setzt hier sehr individuell auf die Heilsgeschichte Gottes, die er mit ihm, dem Paulus, schreibt.
Und das ist eben eine Geschichte, die noch geschrieben wird aus der Perspektive des Philipperbriefes. Bei der ersten Lesung ist klar, das Volk, das ich mir geformt habe, wird meinen Ruhm verkünden. Die Zukunft ist klar definiert. Während im Philipperbrief Paulus uns, beziehungsweise die Gemeinde in Philippi, sehr darauf hinweist, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Ich bin noch nicht am Ziel. Das Ziel ist noch nicht ganz in greifbarer Nähe, sondern ich muss mich eben wirklich ausstrecken. Er sagt es ja auch ganz, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was von mir ist. Er warnt nochmal deutlich, dieser Neuanfang führt nicht automatisch zu der Auferstehung, sondern es ist ein Weg. Ein Neuanfang ist der angefangene Weg, ein Ziel, das vor Augen ist. Ja, er nennt es sogar einen Siegespreis.
Insofern ist das, was hinter ihm liegt, auf der einen Seite etwas, was er vergessen und zurücklassen will, aber es ist auch etwas, was unvergessen bleiben muss, damit das Ziel, das wonach er sich ausstreckt, eben auch immer in Erinnerung ist.
Die beiden ersten Lesungen lassen sich ja sehr gut verbinden durch diese beiden biblischen Verse, die wir vorgelesen haben. Denkt nicht mehr an das, was früher war, beziehungsweise bei Paulus, ich vergesse, was hinter mir liegt. Wir haben uns jetzt sehr ausführlich damit beschäftigt, dass ein Neuanfang eben trotzdem einen Blick zurück beinhaltet. Und die Frage sich stellen lässt, was ist denn aus der Vergangenheit wirklich vergangen und was darf nicht vergessen werden? Dein Neuanfang ist dynamisch, führt irgendwo hin.
So, und jetzt machen wir einen Sprung hinaus aus dieser zweiten Lesung, dem Philipperbrief und dem Vergessenen, beziehungsweise das, was auch nicht vergessen werden soll, und dem Ausstrecken, das eine Dynamik beinhaltet, rein ins Evangelium, das mit einer totalen Dynamik endet.
Am Ende steht da am Sonntag Jesus gegenüber einer Sünderin, einer Ehebrecherin und sagt zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr.
Ein Neuanfang offenbar, der gesetzt wird, von jetzt an und diese Sünderin wird weggeschickt. Aber von wo nach wo wird sie geschickt? Um das zu verstehen, muss man jetzt aber einmal ein bisschen in den Kontext des Textes schauen. Jesus ist am Tempel, das Volk kommt zu ihm. Er lehrt, er sitzt da und dann kommen die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die bringen eine Frau, von der es hier im Evangelium explizit heißt, sie sei beim Ehebruch ertappt worden.
So, und da springt direkt der Alttestamentler rein und sagt, wir wissen aus dem Buch Levitikus und aus dem Buch Deuteronomium, wenn eine Frau beim Ehebruch ertappt wird, es also Zeugen gibt, dann ist sie des Todes würdig. Beziehungsweise, was hier gesagt wird, sie soll gesteinigt werden. Also es geht radikal um Leben und Tod in dieser Szene, nach dem Erzähler.
Und es geht auch darum, dass das, was passiert ist, nicht vergessen werden darf. Ja? Also das, was passiert ist, da kann man nicht einfach sagen, Schwamm drüber, so ist zumindest die Gesetzesauslegung, sondern man muss sagen, hier ist etwas passiert, das kann nicht vergessen werden, also gibt es dafür eine Strafe und die Strafe heißt Steinigung, heißt also Tod. Und dann ist sowieso alles vergessen.
Kurzum, wir sind ja in der Fastenzeit, da gibt es keine Möglichkeit zu Buße, keine Möglichkeit zur Versöhnung, also nach der Auslegung der schriftgelehrten Pharisäer hier im Johannesevangelium an diesem Text. Hier gibt es keine Umkehr mehr. Ist doch ganz klar, die Frau hat ihr Leben verwirkt.
Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer bringen die Feuer nicht dahin, um das noch bei sich bestätigen zu lassen, sondern es ist wie immer so ein bisschen eine Fangfrage. Im Gesetz steht das, was sagst du? Ja, so. Und dann passiert nichts. Zumindest sagt Jesus nichts. Sondern, das ist ja ein sehr, sehr kryptischer Text an dieser Stelle, immer wieder. Das ist genauso wie wenn er im Teich irgendwie so Schlamm anrührt in der Heilungsgeschichte im Johannesevangelium. Ähnlich hier, Jesus bückt sich und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Und erst als die hartnäckig weiterfragen, da erhebt er dann selbst auch mal die Stimme.
Es ist sogar bemerkenswert, in dem Text ist es nämlich zweimal so, dass Jesus sich bückt und etwas in die Erde schreibt. Und damit wird wunderbar dieser ach so bekannte Satz von Jesus gerahmt. Und es ist erzählerisch ja wunderbar. Dadurch, dass Jesus sich dem Staub zuwendet, prallt erstmal die Frage der Schriftgelehrten der Pharisäer völlig an ihm ab. Sie müssen sozusagen nochmal nachfragen. Sie wollen eine Antwort bekommen. Und die Antwort überrascht sie dann und uns als Leser auch. Während wir vielleicht noch beim Lesen überlegen, was schreibt er da in den Staub? Das ist bestimmt irgendwas, das muss doch interessant sein. Sagt er auf einmal, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe als erster seinen Stein auf sie.
Im Prinzip holt, ich sag's jetzt mal sehr, sehr salopp, Entschuldigung, wenn sich daran jetzt jemand stößt, aber im Prinzip holt er einen Kalenderspruch raus. Ja? Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe halt den ersten Stein, dann bückt er sich wieder und schreibt weiter auf die Erde. Also es ist irgendwie schon eine sehr, sehr seltsame Szene. Und dann kommt Vers 9, als die anderen das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Ja? Also die, von denen man ja auch meinen dürfte, dass sie am meisten Weisheit besitzen. Die gehen als Erste, aber sie sind alle weg.
Kalenderspruch hin oder her, er hat funktioniert. Und ist auch wunderbar durch diese Rahmenhandlung des Bückens und in den Staub hineinschreiben. Jesus geht gar keine Diskussion ein. Er stellt diesen Satz hin, gibt ihn zur Reflexion und die Reflexion führt eben dazu, natürlich ist keiner frei von Sünde. Jeder hat in seinem Leben gesündigt. Und vielleicht muss man da noch aus dem alttestamentlichen Kontext hinzufügen, dass das alttestamentliche Gesetz nämlich vorschreibt sogar, dass diejenigen, die die Person ertappt haben, als Erste den Stein werfen müssen. Also auch ganz, ganz deutlich, ist der Vorwurf wirklich berechtigt? Geh mal in dich rein. Was wäre denn, wenn du ertappt würdest? Wurdest du vielleicht bei etwas ertappt? Oder wurdest du zum Glück nicht bei etwas ertappt? Kurzum, Jesus gibt Zeit zur Reflexion. Und die Reflexion endet ganz, ganz deutlich damit, dass am Ende nur noch die Ehebrecherin und Jesus alleine dastehen.
Interessanterweise sagt der Evangelist, Jesus blieb allein mit der Frau zurück, die noch in der Mitte stand, was überhaupt keinen Sinn macht, wenn es drumherum nicht mehr gibt. Aber es bringt zum Ausdruck, dass diese Frau ja, bloß weil die anderen weg sind, eigentlich in der Erzählung trotzdem immer noch am Pranger steht. Denn sie ist dahin gebracht worden, weil man ihr etwas vorwirft, was so einfach auch nicht aus der Welt zu schaffen ist. Sie steht quasi noch in der Mitte am Pranger und sie merkt, dass jetzt, wo die anderen weg sind, offenbar Jesus derjenige ist, der sich zu ihr verhalten muss oder von dem sie auch erwartet, dass er sich ihr gegenüber verhält. Tut er aber erstmal mit einer Gegenfrage.
Genau, und er fragt nicht, was man jetzt erwarten würde. Jetzt, wo wir alleine sind, sag mal, hast du wirklich die Ehe gebrochen? Jetzt, wo wir alleine sind, sag doch mal, weißt du, dass das ein Fehler war? Er macht keine Gewissensforschung, sondern er guckt rum und sagt, ist ja niemand mehr da? Ist keiner mehr geblieben? Will keiner dich steinigen?
Und sie sagt, keiner Herr. Und in dem Herr kommt schon zum Ausdruck, dass sie an dieser Stelle anerkennt, hier hat jetzt jemand die Macht, in gewisser Weise einen Urteilsspruch zu sprechen, was die anderen eben nicht tun, weil sie nicht steinigen. Aber sie merkt, hier ist einer mit einer Autorität, der ja mit diesem simplen Satz, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie, doch alles andere hier zur Umkehrung gebracht hat.
Ich finde ja ein bisschen, das Evangelium hört da auf, wo es dann jetzt richtig spannend wird. Okay, die Ehebrecherin hat ihr Leben zurückgewonnen. Sie kann zurückkehren in ihr Leben. Aber die Tat, die sie getan hat, ist vielleicht vergeben. Beziehungsweise Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Aber die Tat ist nicht vergessen. Sie kehrt zurück in den Kreis ihrer Bekannten, in den Kreis ihrer Familie, wo bekannt ist, dass sie die Ehebrecherin ist. Sie ist weiterhin die Ehebrecherin, aber sie hat trotzdem als Ehebrecherin, das lässt sich nicht vergessen, diese Chance auf einen Neuanfang.
Das Alte ist eben nicht vergangen und vergessen, aber es gibt die Chance, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. So. Und das schlägt nochmal die Kurve zu den Dimensionen von vergessen oder eben nicht vergessen, zu denen uns diese drei Texte geführt haben. Die erste Lesung hat uns gezeigt, ja, es geht darum, nicht mehr an das zu denken, was vorher war, aber im Sinne von, hört auf, nochmal auf eure eigenen Sünden zu blicken, hört nicht auf Gottes Heilsgeschichte mit euch zu blicken. Ja? Also vergesst quasi das, was euch selber belastet und erhaltet an dem fest, was quasi für die Zukunft auch eine Perspektive eröffnet, nämlich, dass Gott mit euch geht. Das war die erste Lesung. Die zweite Lesung sagt dann radikal beim Paulus, ich weiß, dass vorher was war, aber ich konzentriere mich komplett auf das Neue und ich bin auch noch gar nicht ganz im Neuen angelangt. Ja, also ich bin dabei, das Alte wirklich ganz vergessen zu machen, indem ich immer mehr nach dem, was ich neu gewonnen habe, mich ausstrecke. Und im Evangelium hören wir, dass zwar etwas Neues geschenkt zu bekommen heißt, dass etwas anderes auch in den Hintergrund treten darf, aber das, was einmal war, ist in den seltensten Fällen komplett vergessen. Das heißt, es geht darum, immer wieder einen Neuanfang zu wagen, auch in den Kontexten, in denen das Alte nicht komplett vergessen ist, ich es aber gerne vergessen machen möchte und vielleicht auch kann, indem ich etwas Neues, eine neue Erfahrung dahinter setze.
Jetzt haben wir viel positiv darüber geredet, was Vergessen auch bedeuten kann. In meiner Wahl des Verses, mit dem ich mich am kommenden Sonntag und auf dem Weg zum Sonntag besonders beschäftigen möchte, geht es mir aber auch nochmal um die Frage, was stellt sich denn in den Weg eines solchen Neuanfangs? Denn im Evangelium gibt es ja nicht nur den Jesus, der sagt, so, geh und sündige von jetzt an nicht mehr und er ermöglicht diesen neuen Weg, sondern es gibt in der Darstellung des Evangeliums eben auch diese Schriftgelehrten und die Pharisäer und die ganz deutlich sagen, hier gibt es keinen Neuanfang. Hier gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Und ich finde das so bemerkenswert, weil der Autor dieser Passage einen Gesetzesrigorismus hier darstellt. Eben genau, es gibt keine Möglichkeit für einen Neuanfang. Das ist aber im damaligen Kontext gar nicht so. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, aus denen später das rabbinische Judentum hervorgegangen ist, die haben en masse darüber nachgedacht, warum man eben diese Todesstrafe gar nicht vollstrecken sollte. Bei Jesus Sirach im 23. Kapitel wird schon darauf hingewiesen, dass eben die Steinigung nicht die adäquate Antwort ist. Da war schon viel mehr Barmherzigkeit und viel mehr Möglichkeit eines Neuanfangs gegeben. Aber der Evangelist zeigt uns hier in den Schriftgelehrten und den Pharisäern so ein radikales Bild des Blockens. Nein, da geht es auf keinen Fall weiter. Und das ist für mich mindestens genauso spannend wie die Möglichkeit eines Neuanfangs. Wer stellt sich denn in den Weg von einem neuen? Wer sagt denn, dass es keine Umkehr, keine Buße mehr geben kann? Was soll das denn? Und da weise ich euch jetzt mal ganz kurz im Kontext darauf hin, dass dieser Text doppelt spannend ist, wenn man diese Frage stellt. Das könnt ihr bei Christelle in ihrer Auslegung des Evangeliums sehen, wenn man sieht, dass gerade diese Passage, die wir besprochen haben, eine unglaublich späte Hinzufügung zum Evangelium ist, die im Endeffekt auch reflektiert, wie in christlichen Gemeinden damals diese Frage thematisiert wurde, ob eine Umkehr überhaupt noch möglich sein kann in bestimmten Stellen. Da geht es gar nicht um die Schriftgelehrten und Pharisäer. Schriftgelehrte und Pharisäer als Doppelpaar gibt es beim Johannesevangelium gar nicht nebenbei. Es geht für mich an diesem Sonntag um diese Frage, okay, wo haben wir in unserem Glaubenssystem diesen radikalen Rigorismus? Nein, es gibt keine Umkehr mehr. Nein, es gibt keine Buße mehr. Das geht nicht so. Und dann zu fragen, ist das so berechtigt? Wo ist denn dieser Glaube an dieses Geh und sündige von jetzt an nicht mehr bei uns?
Ich nehme den zweiten Teil des Verses 19 aus der ersten Lesung mit in diese neue Woche, die mit dem 5. Fastensonntag beginnt. Da heißt es, schon sprießt es, merkt ihr es nicht. Ja, ist also so ein bisschen ein Hallo-Wachruf. Guckt doch genauer hin. bei all dem, was wir auch schnell nicht vergessen können, bei all dem, wo wir in dem hängen, wo wir uns irgendwie über Vergangenes ärgern, wo vielleicht Dinge auch irgendwie uns nachgehen, wie wir ja im Deutschen auch so schön formulieren, wo das Alte auch einen Schatten über das legt, was gerade noch ist, tatsächlich zu gucken, wo sind denn hier eigentlich schon Neuanfänge? Wo ist denn auch der immer wieder neue Anfang Gottes mit mir, der sagt, komm, der nächste Schritt ist, das nächste Stück unserer gemeinsamen Heilsgeschichte bricht hier an. Und dieses, es sprießt doch schon, merkt ihr es nicht, ist wirklich der Aufruf, auf das zu gucken, wo Neues schon beginnt und wo ich aber auch die Chance habe, eben aus der Vergangenheit zu lernen. Also, merkt ihr es nicht?
Nun zum Ende unserer Folge laden wir euch herzlich ein, runter in die Shownotes zu springen. Da findet ihr alle drei biblischen Texte des kommenden 5. Fastensonntags samt einem Link hinüber jeweils auf unsere Homepage, wo ihr dann die Einzelkommentierung auch noch nachlesen könnt, wenn ihr noch tiefer in die Texte einsteigen wollt.
Wir wünschen euch wie immer viel Freude beim Bibelentdecken.